Reko Podcast, der Podcast rund um den Knochen und die Muskeln. Aus der Praxis für die Praxis. In den letzten 20 Jahren hat die Zahl an verfügbaren Medikamenten zur Behandlung der Osteoporose immer weiter zugenommen. Die ersten Wirkstoffe, die dabei verwendet wurden und heute noch eingesetzt werden, sind Bisphosphonate. Also Medikamente, die den Knochenabbau reduzieren und zu Verringerungen des Risikos für osteoporotische Knochenbrüche führen. Danach sind weitere Substanzen auf den Markt gekommen, die teilweise auch knochenaufbauend wirken und ebenfalls das Risiko für Knochenbrüche verringern. Allerdings liegen relativ wenige Studien vor, in denen die Wirksamkeit der Medikamente direkt miteinander verglichen werden. In einigen Studien wurden zwei Medikamente parallel untersucht, aber bisher gibt es keine Studie, in der mehrere Wirkstoffe prospektiv in einer Studie verwendet und nachuntersucht wurden. In unserer heutigen Podcast-Folge möchten wir ein neues Format unseres Podcasts einführen. Wir möchten künftig regelmäßig aktuelle Studien oder Veröffentlichungen vorstellen und gemeinsam diskutieren. Und in der heutigen Folge soll es um eine Publikation gehen, in der sich die Autoren mit einem Vergleich der verschiedenen Wirkstoffe bezüglich der Reduktion des Knochenbruchrisikos und der Sicherheit beschäftigt haben. Zu Beginn erklären wir ausführlich die Begrifflichkeiten. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Reko-Podcasts. Mein Name ist Dr. Christiane Karrenberg, ich bin niedergelassene Orthopädin und Unfallchirurgin aus Rösrath bei Köln. Und wie immer ist Professor Uwe Maus, Orthopäde und Unfallchirurg am Universitätsklinikum Düsseldorf an meiner Seite. Hallo Uwe.
Hallo Christiane. Wir haben uns dieses Mal vorgenommen, eine aktuelle Studie zu präsentieren. Die Studie hat übersetzt den Titel Fraktur, Risikoreduktion und Sicherheit der Osteoporosebehandlung im Vergleich mit Placebo oder einem aktiven Vergleichsmedikament. Systematisches Review, Netzwerk-Meta-Analyse und Meta-Regressionsanalyse von randomisierten klinischen Untersuchungen von der Arbeitsgruppe um Frau Professor Händel. Aber bevor Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt schon aufgeben, wir gehen auf den Titel gleich näher ein und erklären die Begriffe. Den Link zu der Literaturstelle finden Sie übrigens in der Folgenbeschreibung. Also, schon in dem Titel der Studie sind ja einige Fachbegriffe enthalten. Sollen wir mit dem Begriff systematisches Review anfangen?
Ja, das sollten wir. Ein systematisches Review fasst die Ergebnisse von verschiedenen Studien in einer Arbeit zusammen, wenn man so möchte, als übergeordnete Studie. Dabei wird eine bestimmte Methode verwendet. Vor Beginn der eigentlichen Recherche nach den jeweiligen Studien in verschiedenen Datenbanken wird die Fragestellung genau festgelegt.
Genau, und auf der Basis der Fragestellung werden dann die Suchbegriffe definiert und mit diesen in der vorhandenen Literatur gesucht. Die Ergebnisse sind dann zunächst einmal die Titel und die Zusammenfassung der Literaturstellen, die dann noch weiter ausgewertet und analysiert werden.
In den Festlegungen zu Beginn kann auch der Studientyp festgelegt werden, nach dem gesucht werden soll. Bei der aktuellen Studie, die wir genauer anschauen wollen, ist der Studientyp eine randomisierte klinische Studie. Bei randomisierten Studien werden die Teilnehmer per Zufallsprinzip auf die verschiedenen Gruppen in der Studie verteilt, also zum Beispiel eine Therapie und eine Kontrollgruppe.
Nach der Auswertung der Literatur, also ob die jeweilige Fragestellung zutreffend ist und die Einschlusskriterien erfüllt sind, wird dann die Publikation in der Regel von zwei Reviewern durchgelesen und bewertet. Und die Ergebnisse können dann in einer sogenannten Meta-Analyse weiter betrachtet werden. In dem systematischen Review werden also die eingeschlossenen Studien kritisch gewürdigt. In der Meta-Analyse werden dann die Daten aus den Studien mit Hilfe von quantitativen und statistischen Methoden zusammengefasst.
Gut, wir sollten noch den Begriff einer Meta-Regressionsanalyse erklären. Das ist eine Meta-Analyse, bei der mit statistischen Methoden ein Vergleich der Ergebnisse durchgeführt wird. Dabei werden verschiedene Variablen aus der Studie betrachtet.
Genau. Und auf der Basis der Fragestellung werden dann die Suchbegriffe definiert und mit diesen in der vorhandenen Literatur gesucht. Die Ergebnisse sind dann zunächst einmal die Titel und die Zusammenfassung der einzelnen Literaturstellen, die dann noch weiter ausgewertet und analysiert werden.
Ja, so ist es, wenn auch vereinfacht, verständlicher. Die aktuelle Studie, die wir herausgesucht haben, hilft beim Verständnis über die Wirksamkeit der verschiedenen Medikamente bei Osteoporose. In den meisten Studien über die Wirksamkeit der Medikamente wird als Vergleichsgruppe eine sogenannte Placebo-Gruppe verwendet. Das heißt, die StudienteilnehmerInnen bekommen in der Therapiegruppe den Wirkstoff, in der Vergleichsgruppe nicht. Zusätzliche Maßnahmen, wie zum Beispiel die Gabe von Calcium und Vitamin D, ist wieder in beiden Gruppen gleich.
Ja, allerdings sind dann die Ergebnisse der einzelnen Wirkstoffe nur begrenzt vergleichbar, weil in den verschiedenen Studien die Einschlusskriterien unterschiedlich sind. In unserem Fall ist also beispielsweise die Knochendichte, die Anzahl der Vorfrakturen oder das Alter der Studienteilnehmerinnen unterschiedlich.
In einigen Studien wurden auch direkt zwei wirksame Medikamente miteinander verglichen. Diese nennt man dann aktive Vergleichssubstanz oder auf Englisch Active Comparator. Aus diesen Studien kann man dann direkt den Schluss ziehen, welche der Substanzen mehr Frakturen reduziert oder einen höheren Zuwachs, zum Beispiel an Knochendichte, erzeugt.
Genau. Und in der Studie, die wir heute besprechen wollen, hat man nun versucht, diese Unterschiede mittels der verwendeten Methoden auszugleichen und damit eine Aussage über die unterschiedliche Wirksamkeit und Sicherheit der Medikamente treffen zu können.
Ja, aber gab es eigentlich bisher so eine Studie noch nicht?
Naja, es gibt bereits eine ganze Reihe an Untersuchungen, die sich mit der unterschiedlichen Wirksamkeit der Medikamente befasst haben. Aber ein sogenanntes Cochrane Review oder eine Meta-Analyse zu dieser Frage wurde bisher nicht veröffentlicht.
Nachdem wir die Grundlagen für die Studie geklärt haben, können wir doch jetzt eigentlich auch mal über die eigentliche Studie sprechen, oder?
Ja, ich denke schon. Die Autoren haben die medizinischen Literaturdatenbanken, wie bereits erwähnt, nach bestimmten Suchwörtern durchsucht und dabei insgesamt 6244 Publikationen identifiziert und Titel und Zusammenfassung gescreent. Dadurch konnten bereits 5447 Studien wieder ausgeschlossen werden, weil sie die Suchkriterien nicht erfüllten. Damit blieben 797 Studien als sogenannte Volltexte übrig.
Wie ich gelesen habe, wurden von diesen wiederum 3 ausgeschlossen, weil es sich dabei nicht um Originalstudien, sondern bereits um Übersichtsarbeiten handelte. Und weitere 639 Studien wurden ausgeschlossen, weil es sich dabei zum Beispiel um Kongressbeiträge, Übersichtsarbeiten oder Verlängerungsstudien handelte. Oder weil die Publikationen aus anderen Gründen nicht den Einschlusskriterien genügten. Somit blieben 161 Studien übrig, die in die Publikation aufgenommen wurden und 73 Studien, die in die direkte Auswertung aufgenommen wurden.
Stimmt genau. In diesen 73 Studien wurden in der überwiegenden Anzahl Bisphosphonate gegenüber einem Placebo untersucht. Der Anteil der Studien, die andere Wirkstoffe untersuchten, war also deutlich geringer. Das wirkt sich natürlich in der Analyse aus, da die Datenbasis bei einer größeren Anzahl an Studien natürlich auch größer ist. Die Literaturanalyse war aber insgesamt sehr umfangreich.
Ja, das kann man auch an dem Zeitraum erkennen, aus dem die Studien gesucht wurden. Es wurden Literaturstellen zwischen dem 01.01.1996 und dem 24.11.2021 eingeschlossen. Spannend für die Betrachtung ist auch, dass in den Studien unterschiedliche Frakturtypen betrachtet wurden. In 34 Studien wurden klinische Knochenbrüche, in 40 Studien Wirbelbrüche und in 52 Studien wurden nicht vertebrale Knochenbrüche betrachtet. Hüftbrüche wurden in 30 Studien angegeben und 9 Studien betrachteten die sogenannten Major Osteoporotic Fractures, also die typischen großen osteoporotischen Frakturen.
Für die Betrachtung der Ergebnisse sind diese Unterschiede sehr wichtig. Auch weitere Angaben zu den Studien zeigen, wie unterschiedlich die eingeschlossenen Patientinnen waren. Der Anteil an Patientinnen mit einem Knochenbruch vor der Studie schwankte zwischen 0 und 100%. Auch das Alter schwankte stark zwischen 51,5 und 85,5 Jahren. Und die Knochendichte war auch sehr unterschiedlich in den verschiedenen Studien. Der T-Wert schwankte zwischen minus 0,4 und minus 3,9. Ein weiterer wichtiger Parameter bei der Betrachtung der Studienergebnisse ist auch das Frakturrisiko. Dieses lag im FRAX-Score bei einem 10-Jahres-Frakturrisiko von 13,2 bis zu 30%.
Uwe, ich glaube, FRAX-Score müssen wir erst noch einmal erklären. Man findet diesen Score im Internet, wenn man nach FRAX sucht. Es handelt sich um einen Rechner zur Berechnung des Frakturrisikos für eine Fraktur in den nächsten 10 Jahren. Dabei werden einige Risikofaktoren, das Alter und Geschlecht und auch die Knochendichte berücksichtigt.
Gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Ja, wer möchte, kann also dort sein eigenes Risiko oder auch das seiner Patientinnen und Patienten errechnen. Aber sag mal, wenn du dir die Angaben zu den Ausgangswerten so betrachtest, was denkst du denn über den Vergleich der Wirkstoffe untereinander?
Naja, also zunächst einmal fällt mir auf, dass es bei diesen sehr unterschiedlichen Ausgangswerten eigentlich nicht möglich ist, die Medikamente direkt untereinander zu vergleichen. Denn wenn das Grundrisiko sehr unterschiedlich ist, ist natürlich auch der Therapieeffekt möglicherweise unterschiedlich. Und auch die unterschiedlichen Knochenbrucharten, die bei der Auswertung betrachtet wurden, machen ja einen unmittelbaren Vergleich schwer.
Ja, genau. Das macht die Studie, über die wir heute sprechen, natürlich umso spannender. Dort hat man eben versucht, diese Unterschiede durch bestimmte statistische Methoden zu berücksichtigen. Aber schauen wir mal, was die Autoren denn nun herausgefunden haben.
Okay, ein wichtiges Ergebnis und gleichzeitig auch Voraussetzung für die Auswertung war, dass zu jedem Medikament eine Kontrollgruppe mit einem Placebo und auch ein direkter Vergleich mit mindestens einem Wirkstoff vorlag. Das ist vor allem wichtig, um dann die einzelnen Wirkstoffe vergleichen zu können.
Das ist ja schon einmal die erste wichtige Erkenntnis. In der weiteren Analyse der Arbeiten haben die Autorinnen und Autoren ja dann nach den klinischen Ergebnissen geschaut. Für die sogenannten klinischen Frakturen, also Knochenbrüche, die entsprechende Beschwerden verursachen, konnte ein protektiver Effekt...
Man könnte vielleicht auch einfacher Wirksamkeit sagen.
Ja, genau. Von Bisphosphonaten Teriparatid und Romosozumab gezeigt werden. Für Denosumab und SERMs, also Raloxifen, fand sich dieser Effekt nicht.
Das ist interessant. Gibt es dafür einen bestimmten Grund?
Ja, für Denosumab zum Beispiel waren in den eingeschlossenen Studien keine ausreichenden Daten für diesen Knochenbruchtyp vorhanden. Was aber nicht heißt, dass dieses Medikament bei diesem Knochenbruchtyp nicht wirkt, sondern zunächst einmal nur, dass es diese Daten nicht gibt.
Ja, stimmt. Und bei den klinischen Knochenbrüchen fanden die Autoren auch, dass Teriparatid und Romosozumab, also die beiden knochenaufbauenden Wirkstoffe, eine höhere Effektivität aufwiesen als Bisphosphonate oder auch Denosumab, was uns ja nicht wundert, nicht wahr?
Nee, genau. Das entspricht ja auch den aktuellen Empfehlungen aus der Leitlinie des DVO und den internationalen Leitlinien, dass man bei einem sehr hohen Knochenbruchrisiko zu Beginn mit einem knochenaufbauenden Medikament behandeln sollte. Sollen wir uns auch noch die anderen Knochenbrucharten anschauen?
Auf jeden Fall. Man sieht hierbei, dass es wichtig ist, sich die verschiedenen Ergebnisse genauer anzuschauen. Wenn man sich die Ergebnisse zu den vertebralen Frakturen, also Wirbelbrüchen, anschaut, dann konnte eine höhere Wirksamkeit von allen Osteoporosemedikamenten gegenüber Placebo gezeigt werden. Und bei einem Vergleich der Medikamente untereinander zeigten die Bisphosphonate im Vergleich zu Teriparatid, Romosozumab und Denosumab eine geringere Wirksamkeit.
Bei der Vermeidung von Hüftbrüchen konnte auch für alle Osteoporose-Wirkstoffe eine größere Effektivität im Vergleich zu Placebo nachgewiesen werden. Die Ausnahme waren hier die SERMs, für die dieser Effekt nicht gezeigt wurde. Und auch hier waren die Ergebnisse bei einem direkten Vergleich der Wirkstoffe wieder etwas unterschiedlich. Romosozumab war bezüglich der Vermeidung von Hüftbrüchen gegenüber oralen Bisphosphonaten, also Tabletten, und auch den SERMs überlegen.
Und wir sollten vielleicht noch einen ganz wesentlichen Punkt erwähnen, der für meine Patientinnen und Patienten immer auch sehr wichtig ist, nämlich das Thema Sicherheit der Medikamente. Das ist ja immer wieder ein wichtiges Thema.
Absolut. In dieser Hinsicht hatte die Studie aber wirklich ermutigende Ergebnisse. Im Vergleich mit dem Placebo oder der Vergleichsmedikamente konnte keine Erhöhung des Mortalitätsrisikos, der Anzahl der Patientinnen und Patienten mit einer Nebenwirkung oder der Anzahl der Patientinnen mit einer schweren kardiovaskulären Nebenwirkung gefunden werden.
Na, das ist doch sehr beruhigend. Wir hatten zu Beginn ja einmal über die unterschiedlichen Befunde zu Beginn der Studie gesprochen, also die unterschiedliche Knochendichte, Alter und so weiter. Hatte das denn eigentlich einen Effekt?
Nein, eigentlich nicht. Der Effekt der verschiedenen Wirkstoffe war in der sogenannten Meta-Regressionsanalyse unabhängig von dem Ausgangsrisiko. Eine Ausnahme waren hier die Bisphosphonate. Im Vergleich zum Placebo konnte mit zunehmendem Alter bei diesen Wirkstoffen eine stärkere Reduktion von klinischen Frakturen gezeigt werden. Jetzt haben wir sehr viel über die Studie und die Besonderheiten gesprochen, aber was nimmst du denn für den Alltag aus der Studie mit?
Ich finde die Studie in jedem Fall interessant. Ich denke, man kann mitnehmen, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, mit einer Behandlung bei einem entsprechenden Risiko zu beginnen. Die Autorinnen und Autoren konnten ja zeigen, dass die einzelnen Medikamente einen positiven Effekt gegenüber dem Placebo hatten. Und die Placebo-Behandlung würde ja bedeuten, nur mit Calcium und Vitamin D zu behandeln.
Und beeinflusst die Studie auch deine Auswahl des Wirkstoffes für deine Patientin?
Nein, das eigentlich nicht so sehr. Bei der Auswahl des Medikamentes richte ich mich ja auch noch nach anderen Aspekten, beispielsweise die Art der Einnahme, die Nierenfunktion, das Alter und so weiter. Und die Studie hatte ja gezeigt, dass zumindest alle Wirkstoffe eine Wirksamkeit haben. Und sie unterstützt für mich auch die Empfehlung, bei einem sehr hohen Frakturrisiko mit einem knochenaufbauenden Wirkstoff in die Therapie zu starten.
Das finde ich auch ein interessantes Ergebnis, auch wenn es ja aufgrund der schon bekannten Literatur nicht mehr so überraschend ist. Das Ergebnis bezüglich der Bisphosphonate und der Wirksamkeit mit zunehmendem Alter finde ich klinisch auch sehr wichtig. Vor allem bei der Überlegung, ob und bei wem man in höherem Alter mit einer Therapie beginnt. Manche meinen ja, dass sich bei älteren Patientinnen eine Therapie nicht mehr lohnt. Und ich finde die Daten zur Sicherheit zumindest auch im Gespräch mit Patientinnen und Patienten einen ganz wichtigen Aspekt.
Ja, und ich finde noch einen Punkt sehr wichtig. Was die Studie aus meiner Sicht auch zeigt, ist die Notwendigkeit, sich neue Studien, egal ob mit Wirkstoffen oder anderen Themen, gründlich und kritisch anzuschauen, bevor man voreilige Schlüsse zieht. Denn es ist ja hier doch deutlich geworden, wie unterschiedlich beispielsweise die PatientInnen in den einzelnen Studien waren.
Da hast du absolut recht. Und ich finde es auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass die wissenschaftlichen Studien natürlich nur den Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Durchführung der Studie bzw. des Publikationszeitpunktes wiedergeben und keine Allgemeingültigkeit mit unbeschränkter Dauer haben. Vermutlich kennt jeder Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, bei dem sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse doch relativ schnell geändert haben.
Das war eine gute Bemerkung zum Schluss. Wenn Sie Lust haben, lesen Sie die Originalstudie. Den Link hierzu finden Sie in der Folgenbeschreibung. Uns würde sehr interessieren, ob Ihnen diese Folge gefallen hat und ob wir dieses Format von Zeit zu Zeit fortführen sollen.
Wir hoffen, Ihnen hat die erste Folge des Podcasts mit einer aktuellen wissenschaftlichen Studie gefallen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute dabei waren und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Achten Sie auf Ihre Knochen.